HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Es ist ein Bild, das heute in kaum einem Geschichtsbuch fehlt. Willy Brandt, der damalige Bundeskanzler, ging am 7. Dezember 1970 in Warschau auf die Knie. Am Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos. Diese Woche war das genau 50 Jahre her. Doch was heute als zentraler Moment der Entspannungspolitik gilt, war damals durchaus umstritten. Die polnischen Staatsmedien ignorierten die Geste. In Deutschland hielten sie damals fast 48% der Menschen für überzogen. Dass es aber eine große Geste war, das war auch damals sofort klar. Georg Schwarte mit einem Rückblick.
Warschau, 7. Dezember 1970. Am Vortag war Bundeskanzler Willy Brandt mit der deutschen Regierungsmaschine auf dem Warschauer Flughafen gelandet. In der Delegation Vizekanzler und Außenminister Walter Scheel, Staatssekretär Egon Bahr, aber auch die in Polen geborenen Schriftsteller Günter Grass und Siegfried Lenz. Empfang mit militärischen Ehren. Die deutsche Nationalhymne erklang. Für polnische Ohren, auch 25 Jahre nach Kriegsende, keine Selbstverständlichkeit. Als erster Kanzler seit dem Krieg ist Willy Brandt in diesen nasskalten Dezembertagen in die polnische Hauptstadt gekommen. Einen Tag später, das Protokoll sieht die Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal der Helden des Ghettos in Warschau vor. Egon Bahr, damals Berater, Freund, Mitarchitekt der deutschen Ostpolitik, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der Mann, der das an diesem Tag zu unterzeichnende Vertragswerk, den Warschauer Vertrag, ausgehandelt und vorbereitet hatte, erinnert sich an das Bild des knienden Kanzlers.
Ich bin mit einem Wagen in der Kolonne zusammen mit Berthold Beitz gefahren. Und dann kamen wir in entsprechender Entfernung und Verspätung an und haben Kranzniederlegung da, kein Problem, da drängt man sich nicht. Vor uns sahen wir eine riesige Traube von Fotografen und Journalisten sich drängen. Und plötzlich wurde es still. Kein Wort zu hören. Und wir kamen näher und einer drehte sich um und sagte, er kniet. Wir haben das Bild gar nicht gesehen. Es war nicht zu sehen. Ich habe das Bild erst gesehen, als es in den Zeitungen stand und um die Welt gegangen war.
Ein Bild geht um die Welt. Der deutsche Kanzler kniet. Hans-Dietrich Genscher, damals Innenminister in der sozialliberalen Koalition, sieht die Bilder wie viele Deutsche abends in der Tagesschau.
Einen solchen Tag und ein solches Erlebnis vergisst man nicht. Für mich war das etwas Historisches natürlich, aber sehr viel stärker etwas Moralisches. Da zeigte jemand, hier werden nicht die Konsequenzen gezogen allein aus einem verlorenen Krieg, sondern hier werden die Konsequenzen gezogen aus einer Verirrung eines ganzen Landes mit schrecklichen Folgen. Und das erklärte das. Und das Gewicht war natürlich, dass ein Mann war, der selbst dagegen aufgestanden war mit seinem ganzen Leben. Also mich hat das tief angerührt.
Nicht nur Hans-Dietrich Genscher war tief berührt. Horst Ehmke, Kanzleramtschef, wird später sagen, der Ort selber, an dem ihm die Worte fehlten, gab Brandt die um Vergebung bittende Geste ein. Die polnischen Gastgeber überrascht, verstört. Marian Dobrielski, später stellvertretender polnischer Außenminister, ist noch Jahre später überwältigt von dem Moment.
Der Kniefall, den habe ich als eine sehr emotionale, menschliche Geste empfunden. Sie entschuldigen es. Aber ich bin noch jetzt gerührt und ich bin ein sehr harter Mann und ein harter Unterhändler.
Das Bild geht um die Welt. Abends, am zweiten Tag des historischen Besuches, spricht Staatssekretär Bahr den Kanzler zum ersten Mal auf das an, was später als Zeitenwende nicht nur in den deutsch-polnischen Beziehungen eingehen wird.
Und am Abend waren wir dann in unserem Quartier, einem fabelhaften Quartier, haben einen Whisky getrunken und es hat mich Überwindung gekostet, war sehr befangen, wenigstens zu sagen, du, das war aber doll. Und er antwortete, ich hatte plötzlich das Gefühl, ein Kranz niederlegen reicht nicht.
Es war die Eingebung eines Augenblicks.
Stunden zuvor unterzeichnet Willy Brandt den Warschauer Vertrag. Ein Papier, das neben dem Moskauer Vertragswerk eine neue Ära deutscher Ostpolitik einleiten soll. Die Bundesrepublik sichert Polen faktisch die einst von den Siegermächten vereinbarte Oder-Neiße Linie als Westgrenze Polens zu. Beide Länder bekräftigen, dass ihre Grenzen unverletzlich sind. Es folgt die Verpflichtung, keine Gebietsansprüche zu erheben, und beide Staaten bekennen sich zur Gewaltfreiheit im Sinne der Vereinten Nationen.
Hier in dem Säulensaal dieses Palais wird nun gleich der deutsch-polnische Vertrag unterzeichnet werden. Jetzt ist die Tür an der Stirnseite des Saales geöffnet worden und Bundeskanzler Brandt und Ministerpräsident Cyrankiewicz betreten den Saal und nehmen Platz an dem Tisch, an dem der Vertrag unterzeichnet werden soll. Links und rechts von ihnen sitzen die beiden Außenminister Jedrzejowski und Scheel. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem der Bundeskanzler den Vertrag unterschreibt, ebenso der polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz. Das Gesicht des Bundeskanzlers ist ernst, auch das des polnischen Ministerpräsidenten. Dieser Vertrag ist von historischer Bedeutung und wird ein neues Kapitel nicht nur in den deutsch-polnischen Beziehungen, sondern in der europäischen Politik einleiten.
Aber auch in Deutschland ist Brandts Vertragswerk wie die gesamte Ostpolitik umstritten. Gerhard Stoltenberg, damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, redet am Tag der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages im Deutschen Bundestag.
Dieser Vertrag wurde ohne den Versuch einer sachlichen Verständigung mit der stärksten Fraktion des Bundestages und unseren besonders betroffenen Landsleuten unterzeichnet. Wir werden ihn im Bundestag an dem Auftrag des Grundgesetzes und dem Text unserer Nationalhymne messen, die gestern auf dem Warschauer Flugplatz erklang und verhallte. Ob er ein Mehr an wirklichem Frieden für die Völker, an Einigkeit, Recht und Freiheit für unser Vaterland zu bringen vermag.
Egon Bahr wusste um die Stimmung im Land. 40 Jahre danach räumt er ein, dass die Ostpolitik Brandts damals viel forderte, manche überforderte.
Also für die deutsche Öffentlichkeit insgesamt war das etwas ganz Neues und etwas sehr wenig Vorbereitetes. Das galt aber nicht nur für die deutsche Öffentlichkeit, das galt für unsere geliebte Partei auch. Die war auch überrascht. Und ich erinnere an eine Unterhaltung zwischen dem Bundeskanzler, dem Vorsitzenden der Koalitionspartei, der FDP, Walter Scheel, und mir, wo es darum ging, ob der Brandt in seiner ersten Regierungserklärung sagen würde oder sagen sollte, dass die DDR ein Staat ist, auch wenn sie für uns nicht Ausland sein kann. Ich fand dies eigentlich eine Vorwegnahme, eine gefährliche Vorleistung. Und Brandt sagte, in großen Fragen muss man sein Herz manchmal am Anfang über die Hürde werfen. Und Walter Scheel entschied diese Diskussion, indem er sagte, wir sollten das machen, wie der Herr Bundeskanzler das will. Das ist selten in einer Koalition, insbesondere heute. Also na gut.
Eine Blitzumfrage des Nachrichtenmagazins Spiegel macht deutlich, die Mehrheit der Deutschen ist skeptisch. Hans-Dietrich Genscher sieht das später etwas milder.
Es mag sein, dass es solche Umfragen gibt. Ich kann nur sagen, dass ich sehr viel mehr Menschen damals getroffen habe, die eigentlich mit großer Dankbarkeit das entgegengenommen haben. Auch Leute, die durchaus Gegner waren, zum Beispiel der Koalition der FDP mit den Sozialdemokraten. Man muss ja, wenn man diese Ostpolitik der Regierung Brandt-Scheel, das darf nicht vergessen werden, Außenminister Scheel, diese kam zustande vornehmlich aus außenpolitischen Gründen. Es gab eine Entfremdung mit dem Koalitionspartner CDU ganz stark in der Reaktion Adenauers auf den Bau der Mauer. Damals bereiteten wir gerade eine neue Koalition vor. Da steht auf der einen Seite der Bundeskanzler, der nicht nach Berlin geht, und auf der anderen Seite der regierende Bürgermeister, der für Berlin steht. Nicht, das hat in unserer Partei Sympathien für Brandt entwickelt, damals schon. Und dann war für uns die Außenpolitik mit dem Ziel der Vereinigung immer ein Wesenselement der FDP. Die FDP hat eine schwere innere Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre gehabt über die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Die Partei stand vor einer Spaltung auf dem Parteitag in Hannover und rang sich dort zu einer Verbindung zwischen Anerkennung der Grenze und deutscher Vereinigung durch. Das alles hat natürlich diese Koalition begründet und auch durchsetzbar gemacht bei großen Schwierigkeiten innerhalb der Partei.
Der Warschauer Vertrag, für Egon Bahr Folge und Ergebnis auch des Berliner Mauerbaus. Die Wurzeln für Brandts Bestreben als Kanzler, das Programm Wandel durch Annäherung umzusetzen. Bahr sagt, sie reichen zurück in jene Zeiten, als die Mauer entstand, Willy Brandt regierender Bürgermeister von Berlin war.
Die ganze Sache begann mit dem Bau der Mauer. Mit dem Bau der Mauer war ein Zeichen gegeben dafür, dass alle vier Mächte daran interessiert waren, dass in der Mitte Europas alles ruhig blieb. Das heißt, alle vier Mächte waren der Auffassung, in Berlin darf nichts passieren, wegen Berlin führen wir keinen Krieg. Es war ja schließlich so, dass wir plötzlich uns allein gefühlt haben in Berlin. Niemand hat uns geholfen, dieses Scheißding, Mauer, wegzubringen. Wir hatten ja fabelhafte Studenten, die wollten das so schneller in die Luft blasen, als man es hätte aufbauen können. Wir mussten also als Senat die Westberliner Polizei zum Schutz der Mauer einsetzen, damit da nichts passierte. Man kann sich vorstellen, was das für Gefühle der Bitterkeit hervorrief. Und wir fühlten uns auch allein unter dem Gesichtspunkt, niemand hilft uns auch nur Risse in die Mauer zu bringen, damit man vielleicht ein paar Menschen und sei es nur für Stunden wieder auf die andere Seite bringen konnte. Und haben also gesagt, wenn uns niemand hilft, müssen wir das selber machen. Der erste Tabubruch war also, mit denen zu verhandeln, mit denen man überhaupt nicht verhandeln durfte. Die gab es doch gar nicht, es war doch ein Nullum, die DDR. Und der Brandt hat gesagt, kleine Schritte sind besser als große Worte. Und Brandt hat gesagt, die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen hilft. Das war die Situation, in der wir Passierscheine nur von denen kriegen konnten, die sie ausstellen durften. Nicht in Bonn, nicht in Washington, nicht in Moskau, sondern in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, die wir so noch gar nicht nennen durften. Und das wurde dann übertragen auf die nationale Ebene.
Für den liberalen Genscher ein Einschnitt. Die ersten 20 Jahre nach dem Krieg sei es um die Westintegration Deutschlands gegangen. Aber spätestens Ende der 60er Jahre sei deutlich geworden, sagt Genscher, dass es eine zweite Phase mit der Annäherung an den Osten geben musste.
Also ich habe diese Zeit als eine wirkliche Zeitenwende, und zwar nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch in der Denkweise unseres Volkes empfunden. Ostpolitik, Begründung der Ostpolitik, war sozusagen die zweite Seite dann der deutschen Außenpolitik.
Einer Außenpolitik, die mit einem Kniefall in Warschau sichtbar machte, was die Regierung in Moskau seit längerem beobachtete. Das deutsche Bemühen, auf den Osten zuzugehen. Valentin Falin, damals Chefberater des sowjetischen Außenministers Gromyko, sagt, er sei damals von der Geste Brandts nicht überrascht worden, aber die Sowjets, sie seien skeptisch geblieben.
Ich glaube, ich persönlich war nicht überrascht, aber die Frage, die immer in der Luft schwebte bei uns in Moskau, war ein bisschen schärfer geworden. Warum? Kniefall nur in Warschau, und warum Bundesrepublik Deutschland vor allem sich entschuldigt für diese Aggression von Nazis und nicht nur, und die Sowjetunion ist ausgeschlossen. Das war Emotion oder die Frage. Und naja, wenn aber, wie mein amerikanischer Partner Charles Wick mal gesagt hat, wenn beide Partner immer der gleichen Meinung sind, dann ist von denen einer überflüssig.
So Valentin Falin. Egon Bahr erinnert sich ebenfalls an das deutsch-russische Verhältnis und an den sowjetischen Außenminister Gromyko.
Die zweite Erinnerung war oder ist an Herrn Gromyko, der in einem ganz frühen Stadium in einem persönlichen Gespräch sagte, solange wir uns nicht über die Grenzen geeinigt haben, haben wir uns über nichts geeinigt. Und dann begann ein langes Ringen darüber, was mit den Grenzen in Europa sein soll. Unverrückbar, unantastbar, unveränderbar und alles war für mich unannehmbar.
Das war der Ausgangspunkt am Beginn der Ostpolitik unter Kanzler Willy Brandt.
Und es gelang dann in der Tat, auch mit Hilfe meines Freundes Valentin Fahlin, die Formel auszuarbeiten, die für alle Beteiligten annehmbar war. Nämlich, dass Grenzen, egal wann, wer, wo und wie sie gezogen worden sind, nur in gegenseitigem Einvernehmen zu ändern sind. Das war die Formel, die uns nach Helsinki geführt hat. Das war die Formel, in der die deutsche Einheit möglich war. Das war die Formel, in der sich die Tschechen und die Slowaken friedlich getrennt haben.
Das aber ahnt damals an diesem 7. Dezember 1970 kaum jemand. Mitglied der Reisedelegation ist auch der Schriftsteller Günter Grass, der seiner polnischen Heimatstadt Danzig 11 Jahre zuvor mit der Blechtrommel ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Am Vorabend des Kniefalls ein nachdenklicher Literat.
Für mich ist diese Reise nach Warschau keine fröhliche Reise. Und genau wie der Vertrag keine fröhliche Angelegenheit ist. Er sollte bei uns Einsicht involvieren, sollte Trauer freisetzen. Und ich glaube, dass man die Geste und den Willen von deutscher Seite, den sehr späten Willen, verstehen wird. Das ist unsere Chance.
Eine Chance, die manche politisch bejahen, aber durchaus mit persönlichen Schmerzen verbinden. Marion Gräfin Dönhoff sollte damals ebenfalls mit nach Warschau reisen. Sie, die 1909 auf Schloss Friedrichstein in Ostpreußen geboren wurde, sagt in letzter Minute ab. Egon Bahr erinnert sich.
Sie hat gesagt, wissen Sie, Egon, ich unterstütze die Ostpolitik. Ich bin dafür, dass man sie macht. Ich halte sie für richtig und ich halte sie für nötig. Aber ich möchte mir es nicht antun, auch noch persönlich dabei sein zu müssen, wenn diese Unterschrift erfolgt, die natürlich meine Heimat, von der ich weiß, dass ich sie nicht wieder kriegen werde, auf dem Papier abtrennt.
Kanzler Willy Brandt wusste um die Stimmung zu Hause in Deutschland. Noch am Abend des 7. Dezember wendet er sich in einer Fernsehansprache an die Deutschen. Grass, Siegfried Lenz, sie alle hatten an der Rede des Kanzlers mitgearbeitet. Es galt, nach der Geste in Polen auch die skeptischen Deutschen von Sinn und Notwendigkeit des Warschauer Vertrages zu überzeugen.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, dieser Vertrag konnte nur nach ernster Gewissenserforschung unterschrieben werden. Wir haben uns nicht leichten Herzens hierzu entschieden. Zu sehr sind wir geprägt von Erinnerungen und gezeichnet von zerstörten Hoffnungen, aber guten Gewissens. Denn wir sind überzeugt, dass Spannungen abgebaut, Verträge über Gewaltverzicht befolgt, die Beziehungen verbessert und die geeigneten Formen der Zusammenarbeit gefunden werden müssen, um zu einer europäischen Friedensordnung zu gelangen.
Über 8 Minuten redet der Kanzler und wendet sich vor allem an jene, die fürchten, mit dem Warschauer Vertrag sei auch das Ende des Erinnerns an die Vertreibung Deutscher aus Polen besiegelt.
Unsere polnischen Gesprächspartner wissen, was ich Ihnen zu Hause auch noch einmal in aller Klarheit sagen möchte. Dieser Vertrag bedeutet nicht, dass wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten rechtfertigen. Er bedeutet nicht, dass wir Vertreibungen nachträglich legitimieren. Ressentiments verletzen den Respekt vor der Trauer um das Verlorene. Verloren in Schmerzen, Krieg und ach, in unerschöpften Tränen, wie es der Schlesier Andreas Gryphius am Ende des Dreißigjährigen Krieges sagte. Niemand kann sich dieser Trauer entziehen, und schmerzt das verlorene und das leidgeprüfte polnische Volk, wird unseren Schmerz respektieren.
Egon Bahr, Brandts Weggefährte von damals, sagt, dass die Deutschen gerade von ihrem polnischen Nachbarn eine Menge lernen können.
Denn die List der Geschichte wollte es, dass dieses verdammte Deutschland, von dem alles ausgegangen war, in dem Augenblick, in dem es geteilt worden ist, das einzige große Volk und Land in Europa, das geteilt worden ist, hatte zur Folge, dass alle unsere Nachbarn, Frankreich, Polen, auch Norden und Süden, ihre Identität als Nation nicht verloren hatten, egal welche Parteien in den einzelnen Ländern waren. Nur die deutsche nationale Identität ist kaputt gegangen und wir haben bis heute Mühe, sie wiederzufinden. Das heißt, das Gefühl eines nationalen Stolzes ohne Überheblichkeit, wie Willy Brandt das mal formuliert hat. Und da können wir viel lernen, übrigens auch von unseren polnischen Nachbarn insbesondere, die uns die fabelhafte Vorlage geben, dass wir uns mit Polen versöhnen können, ohne die Vergangenheit vergessen zu können oder zu müssen.
Und auch in Polen erinnern Sie sich bis heute an jenen Kniefall des Kanzlers, dem der ehemalige Ministerpräsident und einstige Außenminister Polens, Jurczymir Cinoczewicz, auch für die Polen eine besondere Bedeutung beimisst.
That was absolutely exceptional example of a political leader who could just in seconds.
Das ist ein ganz außergewöhnliches Beispiel eines führenden Politikers, der in Sekunden mit einer einmaligen Geste die Gefühle der normalen Menschen in Polen ansprechen konnte. Das hat eine Menge geändert. Die Polen fühlten sich zum ersten Mal nicht mehr nur als Opfer, sondern dachten generell über die Geschichte dieses Zweiten Weltkriegs nach. Es öffnete ein Fenster, das 20 Jahre später zu einem Dialog führte, der zwischen Deutschland und Polen heute glücklicherweise so vieles möglich macht.
It's really opened the way for what began 20 years later, reconciliation, the process in which, fortunately, Poles and Germans have achieved so much.
Der Kniefall des Kanzlers, kaum ein anderes Bild hat sich bis heute von Willy Brandt so stark eingeprägt wie diese Geste, auf die später in Helsinki die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa folgen sollte, die Annäherung erst möglich machte, bis 1989 die Mauer fiel, Europa zusammenwuchs. Eine Geste, die Brandt in seinen 1989 erschienenen Erinnerungen so erklärt: Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Egon Bahr, der Zeitzeuge von damals, mit seiner Beschreibung eines ungeheuerlichen Augenblicks.
Er hatte es sich nicht vorher überlegt, nichts war überlegt und geplant, nichts. Es war die Geste des Augenblicks, eingegeben von der Emotion des Augenblicks. Wenn Sie so wollen, war das Brandts Stärke. Er ist ein Beispiel dafür, dass Politik den Charakter nicht verderben muss. Er war ein Mensch geblieben und er zeigte es sogar. Er hatte keine Angst, es zu zeigen. Es hat seinen Stolz überhaupt nicht berührt.
50 Jahre nach dem Kniefall von dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau am Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos. Unser Korrespondent Georg Schwarte war das mit einem Rückblick auf eine Geste für die Geschichtsbücher. Die Reportage gibt es natürlich auch bei uns im Netz auf hrinforadio.de und immer auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Liane Stahl.